direkt aus der Röhre 54, der Jugendhaus-Podcast, das Röhrgerät. Herzlich willkommen. Da startet man einen Podcast und das Erste, was man tut, fällt mir gerade auf, ist seine Zuhörer anzuschwindeln, weil wir sind gar nicht im Jugendhaus. Ja, die große Überraschung, wir senden unsere Premiere, unseren ersten Podcast hier aus dem Büro. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass die Corona-Auflagen es gerade gar nicht erlauben, dass wir wie geplant aus dem Jugendhaus senden können, beziehungsweise im Jugendhaus aufnehmen können. Zum anderen hat es aber auch mit meinem Gast zu tun, auf den ich gleich verweisen werde. Zunächst möchte ich aber ein paar Takte zu diesem Podcast sagen. Ich bin Michi. Ich bin der Jugendhausleiter hier in der Röhre 54 im schönen Eckart-Henzling und nein, die Idee für diesen Podcast hatte nicht ich. Diese Idee kam von Jugendlichen, die eigentlich in unserem Jugendhaus ein- und ausgehen. Aber die Corona-Zeit erfordert von uns allen in gewisser Weise neue Ideen, neue Wege zu gehen und da war ein Podcast wohl das Angebrachte in dieser Situation. Der Plan ist, immer wieder verschiedene Menschen aus Neckar-Tenzeling und im Umfeld einzuladen, die zu den verschiedensten Themen etwas zu sagen haben. Menschen, die auch zu Themen etwas sagen, die man vielleicht nicht im ersten Moment mit ihnen verbindet. Ich bin gespannt auf meine Gäste und hier ist mein erster. Jetzt möchte ich ihn aber begrüßen, er sitzt mir gegenüber, Julien Hennig, herzlich willkommen.
Hallo, Michi.
Hi. Du klingst ein bisschen aufgeregt. Bist du aufgeregt?
Ja, weil die ganze Technik vor mir, ihr müsst euch das so vorstellen, dass das Büro jetzt aussieht wie ein Aufnahmestudio. Und ja, das ist schon sehr spannend.
Du darfst gar nicht zu viel verraten, weil sonst merken die Leute, dass wir hier eine echt, ich glaube, sehr gute Ausstattung haben, was die Technik angeht. Und dann kriege ich ganz viel Kritik ab, weil die Soundeinstellungen und so noch nicht stimmen. Man muss dazu sagen, wir haben die ganze Geschichte hier schon einmal produziert, auch schon ziemlich viel Zeit, wie ich finde, reingesteckt, mussten dann aber diese Aufnahme leider ja mehr oder weniger in den Papierkorb verschieben, weil gewisse technische Einstellungen noch nicht gepasst haben. Ich hoffe, dieses Mal sieht es besser aus. Verzeiht mir bitte dennoch, wenn es an der einen oder anderen Stelle etwas hakelig ist oder die Einstellungen nicht ideal sind. Auch wir sind noch Laien und tasten uns ran. So viel dazu. Zu Beginn, Julien, du bist heute mit dem Auto hierher gekommen. Hast du an was Bestimmtes gedacht, als du ins Büro gefahren bist?
Also ich habe an meine neue Kaffeemaschine gedacht.
Oh, geil.
Ein Freund hat sie mir besorgt. Das ist so eine Siebträgermaschine von De'Longhi. Keine Werbung.
Natürlich nicht.
Aber ja, es macht Spaß. Ich trinke Cappuccino, Espresso, ja.
Ja, das sind ja schöne Gedanken auf der Fahrt ins Büro. Da können wir mit unserer Büro-Kaffeemaschine nicht mithalten. Der wievielte Kaffee ist das heute bei dir?
Das war der erste zu Hause tatsächlich. Heute habe ich noch nicht so viel Kaffee getrunken.
Ein glänzendes Vorbild für Zurückhaltung, muss man an dieser Stelle sagen. Wir wollen heute aber über ein gar nicht so schönes Thema in vielen Belangen sprechen. Der zeitliche Anlass lässt es gar nicht anders zu und auch mein Gast bringt gewisse Voraussetzungen dafür mit. Wir wollen über das Thema Corona sprechen. Das wird natürlich viele nicht überraschen, aber neben all der Berichterstattung, neben all dem, was wir von Nachrichten gesagt bekommen, wollen wir natürlich auch mit Zeugen dieser ganzen Geschichte beziehungsweise mit Betroffenen dieser Geschichte sprechen. Und mein Gast Julien ist einer dieser Betroffenen. Julien hatte Corona. Ist das richtig, wenn ich das so sage?
Das ist korrekt und du darfst es auch sagen.
Ich darf es auch sagen, ja. Muss man ja auch aufpassen. Ich glaube, viele Leute reagieren da wahrscheinlich ein bisschen komisch. Weiß ich nicht, hast du solche Erfahrungen auch schon gemacht?
Ja, oder man hat selber das Feeling so, dass andere dich vielleicht stigmatisieren. Aber ja, teils. Also es ist ja nach wie vor einfach eine Krankheit, die besteht.
Die absolut besteht, ja. Die unser Land auch in Atem hält nach wie vor. Erst gestern, muss man dazu sagen, heute ist der 20. Januar, erst gestern wurden ja auch die Maßnahmen nochmal verschärft tatsächlich, was den Lockdown angeht. Der Lockdown selbst wurde verlängert. Wie fühlt sich das an für dich?
Also da geht es mir, glaube ich, wie jedem so, dass es einfach schon hart ist, aber uns bleibt nichts anderes übrig, um die Zahlen runterzukriegen. Und ich bin immer jemand, der aufgepasst hat und hab's trotzdem bekommen. frohe Weihnachten direkt.
Ja, gutes Stichwort. Du hast immer aufgepasst, zumindest hier für den Kontext der Arbeit kann ich das absolut bestätigen. Du hast dir trotzdem eingefangen. Wie hast du es denn gemerkt, dass du es hattest?
Also ich hatte hartnäckige Erkältungssymptome und meine Partnerin, meine Freundin hat nichts mehr gerochen. Und dann haben wir uns gedacht, wir lassen uns mal lieber testen, weil die Erkältung nicht weggeht und sie hatte keinen Geruchssinn mehr. Und dann waren die Alarmglocken natürlich laut bei uns.
Wie fühlt sich das an? Hat sie da was berichtet, wenn man nicht mehr riechen kann? Also ich stelle mir das wahnsinnig schlimm vor, muss ich sagen. Vor allem als ein Mensch, der ich jetzt beispielsweise bin, der sehr, sehr gerne auch gut isst beispielsweise, der sich auch freut über zum Beispiel den Geruch von frisch gemähtem Gras, um nur ein Beispiel zu nennen. Wie fühlt sich das an?
Also ich hatte es ja dann auch versetzt, etwas später,
ja.
Ab dem 6. Tag so. Und es ist ganz geil auf dem Klo, da riecht man nichts mehr. Aber ja, ich bin ja auch einer, der gerne Kaffee riecht, einen guten Rotwein, wenn ich Feierabend habe am Wochenende.
Natürlich nach Feierabend, ganz
genau. Ja, doch, auf jeden Fall. Nein, zum guten Essen und das gute Essen ja. Zum Beispiel, weiß, und das kann man dann einfach nicht mehr riechen und das ist schon erstmal komisch und ja.
Wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder was riechen konntest?
Also bei mir 3 Tage, bei meiner Freundin waren es 5 Tage.
Also ich stelle mir vor, dass man da jeden Tag dann irgendwie über eine Packung, keine Ahnung, Zimt oder Teebaumöl oder sowas hängt und verzweifelt die Hoffnung hat, irgendwas kommt an im Hirn sozusagen.
Ja, wir hatten so ein Minzöl, was wir uns drauf geschmiert haben. Und das ist sehr penetrant und das war so unser erster Test. Und dann war es noch so eine Handcreme mit Rosen oder so. Auch ein penetranter Geruch, aber das habe ich erstmal gar nicht gerochen. Das Minzöl, das fing dann irgendwann wieder an, aber...
Verstehe. Gehen wir nochmal zurück zu dem Punkt, wo du gemeint hast, ihr habt Symptome bekommen, Erkältungssymptome hast du das genannt. Was hast du gemacht? Du hast deinen Arzt angerufen, nehme ich an?
Genau, ich habe meinen Hausarzt angerufen und die haben mir am Telefon gesagt, dass ich sofort kommen soll und dann auch getestet werde.
In direkt, die Praxis?
Genau, in die Praxis, direkt bei meinem Arzt.
Okay. Das ist jetzt auch spannend irgendwie zu hören, wenn ich gerade drüber nachdenke, dass sie dich dann auch ja direkt in die Praxis gelassen haben, wenn bei dir der Corona-Verdacht bestand. Das war dann natürlich unter entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, nehme ich an.
Genau, auf Abstand und mit Maske. Mein Arzt hatte die Premium FFP2-Maske, nenne ich sie mal. Und ja, und die Mitarbeiterin, die mich getestet hat, war halt im Komplettanzug.
Ja.
Und das war dann im Labor und dann kam ich eh nicht in Kontakt mit anderen Personen.
Okay, ja, diesen Komplettanzug, das kann ich so widerspiegeln, habe ich auch mitbekommen. Als ich natürlich mitbekommen hatte, dass du infiziert bist, was ja dann das Ergebnis dieses Tests leider auch war, haben wir uns als Team natürlich auch testen lassen und ich hatte da dieselbe Erfahrung, die Bilder, die man aus den Zeitungen kennt, aus der Tagesschau auch kennt in Teilen, von voll bekleideten Menschen in Sicherheitsausrüstung. Also es stimmt, es passiert so und macht einem schon auch irgendwo ja Angst in gewisser Weise. Also ich finde, das erinnert ganz oft auch irgendwie an Szenen aus Horrorfilmen, wo es eben gerade auch Pandemien gab. Das seien jetzt natürlich die klassischen Filme mit irgendwelchen Zombie-Pandemien. Aber gewisse Bilder ruft es ja schon in einem hervor.
Genau, ich denke da ganz besonders an den Film, in den 90ern war der, glaube ich, Outbreak. Ob du den, hast du den gesehen? Das geht auch um ein Virus.
Ich glaube nicht, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube nicht.
Und da sieht man auch diese Anzüge und die Vollvermummung, sage ich mal so. Ja, aber...
Ja, hinterlässt ein komisches Gefühl. Du hast dann ein positives Ergebnis bekommen...
Genau.
Was geht einem da durch den Kopf?
Also am Tag drauf habe ich geguckt, ich hatte so einen Link, wo ich zugreifen konnte aufs Labor, habe ich vom Arzt bekommen. Und dann stand da, Achtung, positives Ergebnis.
Und okay.
da ist mir erstmal das Herz in meine Hose gerutscht und ich war kreidebleich, hat meine Freundin gesagt. Und man hat auch Sorge und Angst.
Ja, ist sicher ein ziemlicher Schock, kann ich mir vorstellen. Wie war denn dann der Verlauf? Ist es dann schlimmer geworden, was die Symptome angeht? Besser geworden?
Also über Weihnachten war es ein bisschen schlimmer. Mhm. Also ich hatte stärkere Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Wenn du ein bisschen was gemacht hast, einfach irgendwas aufgekehrt in der Wohnung oder so, dann warst du schon total gerädert und ja, musstest dich wieder hinlegen. Ja, nach dem Duschen war es auch erstmal so kreislaufmäßig schwierig. Genau, das waren so die ersten Tage dann.
Mhm. Ja, Wahnsinn, klingt ganz schön belastend. Ihr wart dann bei euch in der Wohnung zu zweit isoliert, nehme ich an?
Genau. Zu zweit isoliert, 10 Tage.
Wie hält man das aus zu zweit? Ich meine, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ihr euch sonst ganz gut versteht, sonst wärt ihr ja in keiner Beziehung, aber auch da gibt es ja ab und zu mal Reibereien, nenne ich das jetzt mal. Wie packt man das, 10 Tage wirklich 24 Stunden aufeinander zu hängen?
Man muss so seine Freiräume schaffen und auch mal was für sich machen und ganz wichtig ist Kommunikation, wie in jedem Bereich und ja, man muss auch mal sagen, jetzt brauche ich mal meine Ruhe und aber man liebt sich ja und man hat ja so das gemeinsame Ziel, wieder gesund zu werden. Mhm. Und das war so unser alltäglicher Kampf, ich nenne es mal so.
Ja, darfst du auf jeden Fall so nennen, keine Frage. Du hast jetzt gesagt, ihr habt ganz viel füreinander ja auch getan, miteinander kommuniziert. Was kam denn von außen? Hast du Anrufe bekommen von Freunden, von deiner Familie? Wie war da die Rückmeldung?
Ja, also für meine Familie war es natürlich auch nicht einfach, weil die Weihnachten mit uns feiern wollten, in kleinem Rahmen, aber auch das war nicht möglich. Mhm. Und dann haben wir ganz viel Post bekommen, Anrufe, Geschenke, die vor der Haustüre waren und es war schon sehr schön und hat einem auch Kraft gegeben.
Ja, und lenkt einen ja auch ab, in gewisser Weise nehme ich an.
Genau.
Du hast gerade angesprochen, Weihnachten. War für uns alle, glaube ich, 2020 ziemlich anders, genauso Silvester. Für euch wahrscheinlich komplett anders als gewohnt.
Komplett still, also stille Nacht. Hat da wirklich passt. Aber es war sehr schön und besinnlich. Trotzdem, jetzt Revue passieren, kann man sagen, ja, dass es ein Weihnachten ist, was man nicht so schnell vergisst. Hm. Und es schweißt zusammen. Also wenn man sowas mit der Partnerin erlebt hat, dann ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Nochmal kurz auf die Symptome zurückzukommen. Wurden dir Medikamente verschrieben? Wurde dir begleitet ärztlich?
Also von meinem Arzt wurde ich begleitet. Den konnte ich auch anrufen noch ja. Vor den Feiertagen. Aber er hat gesagt, kümmern Sie sich so wie bei einer normalen Erkältung. Also inhalieren, viel Tee trinken. Es gibt nämlich kein Medikament gegen Corona.
Genau, ja, ja.
Also ich habe das wie ein Virusinfekt eigentlich behandelt. Mhm. Was ich immer nehmen musste vor dem Schlafen, war schon Schmerzmittel.
Okay.
Also ich bin eigentlich ein Mensch, der keine Schmerzmittel nimmt, aber es ging nicht anders.
Das heißt gerade die Gliederschmerzen, die du auch beschrieben hast?
Genau. Und einfach, dass man in Ruhe schläft, weil, ja.
Ich frage jetzt einfach mal so direkt, hatte dein Handicap da dann auch einen Einfluss darauf?
Nicht wirklich, weil ich habe keine chronische Erkrankung, aber natürlich merke ich vielleicht in den Beinen mehr als ein nicht gehandicapter Mensch. Mhm. Aber so an sich für den Verlauf hat es keine Auswirkungen gehabt.
Nimmst du für dich etwas mit aus der Zeit? Irgendeine ja, Schlussfolgerung, ein Resümee, auch eine Erkenntnis wegen mir?
Ja, also, dass man sich immer auf seine Liebsten und Familie und Freunde verlassen kann. Mhm. Und es ist schön, wenn man welche hat und auch so gute. Und das hat mir nochmal ein bisschen gezeigt. Ja, das ist sehr wertvoll.
Ja, sehr schön gesagt. Hast du das Gefühl, diese Krankheit, die du jetzt ja nun hattest, die so viele Menschen leider auch in verschiedensten Formen derzeit haben, prägt dich nachhaltig, hinterlässt es Spuren für deinen heutigen Alltag?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe als kleine Folge immer noch, wenn ich mich bewege oder länger bewege, so ein bisschen ein komisches Gefühl an der Lunge. Und sonst manchmal bin ich sehr müde noch. Mhm. Also wie wenn jemand mir einen Stecker zieht und ja, dann geht fast nichts mehr.
Ja, das hört sich wahnsinnig krass an. Auf der anderen Seite muss man ja fast auch schon sagen, du hattest irgendwo auch Glück. In gewisser Weise, also ich muss es, glaube ich, so formulieren, wenn man einfach hört, wie schwer Verläufe sein können, wie viele Menschen, nicht nur in Deutschland, auch weltweit, daran sterben, darunter leiden. Auch ein Thema, das wir nun noch in Kürze ansprechen möchten. Wir arbeiten ja sonst in unserem Alltag mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen zusammen. Und gerade für diese Menschen ist auch diese Zeit, wie für viele andere Menschen auch, eine besonders schlimme, wie wir annehmen müssen oder wie wir auch wissen in Teilen. Was glaubst du denn, inwiefern wird Corona nachhaltige Spuren auch innerhalb einer Generation, einer Gesellschaft hinterlassen?
Also ich glaube, die Folgen, viele Folgen wissen wir noch gar nicht so wirklich. Mhm. Aber es hinterlässt natürlich Spuren und ich glaube, die Menschen werden vorsichtiger sein, sich zu begegnen vielleicht, ja, wenn mal kein Corona mehr ist, und es wird sich auf jeden Fall was verändern. Man wird sich wahrscheinlich nicht mehr die Hand geben oder umarmen wird man sich jetzt auch nicht so auf der Straße, denke ich mal.
Mhm. Würde dir das fehlen?
Also meine Mutter kommt ja aus Frankreich, ja, und da umarmt man sich schon sehr und gibt ja dieses Küsschen. Und also bei meinen Liebsten würde es mir fehlen. So in der Arbeitswelt würde ich jetzt sagen, komme ich damit klar, dass man es nicht mehr macht.
Ja, ja gut, da ist ja auch das asiatische Vorbild oft genug genannt worden, mit einer angedeuteten Verbeugung beispielsweise, die ja ebenso respektvoll sein kann, beziehungsweise wie ich persönlich finde, eigentlich fast noch mehr Respekt darstellen kann am Ende des Tages.
Oder ein Lachen, ein Lächeln.
Oder ein Lächeln, natürlich, genau. Ja. Du hast gerade noch angesprochen, du hast deine Wurzeln mitunter auch in Frankreich. Kannst du uns einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, multikulturellen Einblick sozusagen geben? Was bekommst du mit aus Frankreich? Wie wird Corona dort gerade aufgenommen, gerade auch im Hinblick auf die Demonstrationskultur, die Protestkultur auch in Frankreich, über die wir schon öfter gesprochen hatten?
Ja, die ist ja in Westfrankreich, wo ich herkomme, sehr stark. Mhm. Also Nantes ist ja, da war ich dann im Krankenhaus als Kind. Ich bin in Saint-Nazaire geboren und wurde nach Nantes verfrachtet, weil ich zu früh geboren bin. Und ja, es gibt mehr Misstrauen in der Gesamtgesellschaft in Frankreich. Und es gibt auch mehr Impfgegner als hier in Deutschland. Und Frankreich hinkt noch mehr zurück mit den Impfungen wie Deutschland.
Worauf würdest du das zurückführen?
Das waren Auswüchse, weil damals bei der Schweinepest hat der französische Staat so viel Impfdosen bestellt und wollte die Menschen eigentlich fast schon zwingen, sich impfen zu lassen. Und dann gab es Riesenprotest. Und damals hat es schon Spaltung gegeben.
Okay, okay. Und das merkt man jetzt eben auch wieder dann in der aktuellen Pandemie, dass da dieses Misstrauen sozusagen in den Menschen steckt.
Genau. Und auch generell fing das vor Corona schon an. Gegen den französischen Staat gibt es schon mehr Misstrauen.
Okay. Vielleicht abschließend noch eine Frage, eine Perspektive sozusagen. Es sind ja viele Sachen, die wir momentan vermissen. Viele Menschen vermissen gerade beispielsweise kulturelle Veranstaltungen, vermissen es, sich spontan mit ihren Freunden zu treffen. Nehmen wir an, ja, sagen wir, am Sonntag wäre über Nacht Corona aus der Welt. Es gäbe keine Erkrankten mehr und es wäre wieder, ja, wie in der Zeit vor März 2020. Was würdest du als erstes tun oder als erstes Besonderes unternehmen?
Ich glaube, ich würde mit meinen Freunden auf ein Konzert gehen und davor in eine Bar und ja, einfach so feiern, ausgelassen feiern. Und dann würde ich auch noch ausgelassen heiraten, was ich ja eigentlich vorhab, 2021.
Spoiler.
Genau, Spoiler, Spoiler.
Wobei viele, die uns kennen, beziehungsweise die dich kennen, wissen es ja schon
an
der Stelle.
Und das ist jetzt auch kein Geheimnis und das darf man ruhig sagen. Und ich habe noch Hoffnung.
Das klingt doch gut. Das ist auch ein wunderschönes Schlusswort. Vielleicht können wir dann einen exklusiven Hochzeitspodcast irgendwann direkt von der Hochzeit noch senden. Wäre ja auch ein schönes
Livestream.
Feature. Ein Livestream auch möglicherweise. Ich bedanke mich sehr, dass du mein erster Gast warst in diesem Podcast. Hoffe natürlich, du warst nicht der Letzte und hoffe, du hattest Spaß. Vielen Dank, dass du da warst, Julio Hennig.
Ja, danke dir auch. Merci.